Ihr hört, doppelt hält besser. Ihr hört, Fortsetzung folgt. Der Podcast über Serien und so. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fortsetzung folgt. Diesmal mit dabei die liebreizende Annemarie. Hallo Annemarie.
Aloha.
Zurück aus der Hedge sozusagen, dann der Erik.
Hallo, frohes Neues, liebe Hörer.
Das wollte ich gerade auch noch sagen. Und Alex hat leider beide Hände voll zu tun im wahrsten Sinne des Wortes. Und es ist nicht nur Spaß, da ist auch Arbeit dahinter. Deswegen Alex erstmal entschuldigt. Wir haben wieder ein paar Serien rausgesucht, die wir euch gerne näher bringen wollen. Wobei ich bei Erik immer noch nicht genau weiß, der hat zwar nur seinen Texthinweis geschrieben, ob er die Serie gut fand oder nicht. Aber da ich weiß, was die beste Serie ist, werden zwei da wahrscheinlich etwas runterfallen da hinten. Jedenfalls, The OA lief, ich weiß gar nicht, nach Weihnachten oder vor Weihnachten an. Jedenfalls habe ich es im letzten Jahr schon gesehen. Dann One Day at a Time, wieder mal eine Netflix-Sitcom. Und Falling Water, eine Serie, die vielleicht so ein wenig in die Kerbe von Stranger Things mit reinschlagen soll. Ich weiß es nicht, so in dem Stile ist ja meiner Ansicht nach auch The OA die erste Serie, die wir dann besprechen werden. Wir haben aber auch ein paar News, beziehungsweise eigentlich nur zwei Ankündigungen. Eine Serie wird fortgesetzt, die ebenfalls auf Amazon lief. Da wird sich Annemarie drüber freuen, wobei ich noch nicht mal die zweite gesehen habe und die dritte erst recht nicht.
Schande über dich. So eine schöne Feel-Good-Serie. Ja, Mozart in the Jungle lief jetzt kurz vor Weihnachten die dritte Staffel bei Amazon, genau. Und wurde jetzt wieder für eine vierte verlängert. Yay!
Ja!
Verrückterweise mag ich diese Serie echt total gerne. Habe ich ja, glaube ich, auch schon mehrfach hier im Podcast gesagt. Es war ja eher so ein Glücksgriff, mal reinguck. Action vor zwei Jahren, drei Jahren und hat mich ja total gefesselt. Also sowohl die klassische Musik, die ab und zu dabei ist, als auch die Darsteller, vor allem die Hauptdarstellerin und ja, die lassen sich immer wieder was Neues
einfallen. Die erste Staffel fand ich ja auch super, da habe ich ja gar nichts dagegen. Also, aber ich weiß nicht, irgendwie hab ich nicht den Anschub dann geschafft, da weiter zu gucken, aber vielleicht habe ich es
also,
auch mal nochmal.
Ja, also ich finde ja, lässt sich super weggucken, auch hier so 30 Minuten Sitcom ist es ja auch nicht.
Nee, so Comedy.
Was ist das für ein Genre?
Aber schon Comedy eher so Richtung, ne? Aber so.
Ja, also kein Drama, also Dramedy würde ich es jetzt auch nicht nennen, aber sind so ein paar Schicksale dabei, das auf jeden Fall. Es geht ja dann um dieses New Yorker Orchester eben und dann streiten diese mit den Verantwortlichen, was die Bezahlung, Krankenversicherung angeht. Die gehen dann in Streik, waren dann in der zweiten Staffel, vielleicht um das mal ein bisschen anzuteasen, in Mexiko, jetzt in der dritten Staffel.
Mexiko?
Sind ein Mexiko, arriba. Dritte Staffel sind einige des Ensemble in Italien und dritte Staffel bin ich noch nicht durch, weil ich die nur auf meinem längeren Flug jetzt immer mal ein bisschen geguckt habe, aber begeistert mich auch wieder sehr. Also es ist locker, leicht, macht Spaß, tolle Musik. Ich freue mich auf die vierte Staffel.
Wo ich weitergeschaut habe, ich weiß gar nicht, Annemarie, hattest du damals von Red Oaks, dieser 80er Jahre angehauchten Serie, eigentlich die erste Staffel gesehen?
Nee, also irgendwie ging die so ein bisschen an mir vorbei.
Ich habe jetzt angefangen, die zweite zu gucken, aber irgendwie, also die zweite Staffel ist jetzt raus, weil es gab, ob es eine dritte geben wird, weiß ich nicht, aber hat für mich noch nicht so ganz den gleichen Drive wie die erste, wobei die ganz cool angefangen hatte. Die hatten den Ort quasi etwas geändert und fangen dann in Paris an. Also sie ist ja dann als Studentin in Paris, an der Sorbonne irgendwo oder so, keine Ahnung. Und er kommt hinterher und dann kommen die Eltern hinterher. Das war wie ganz witzig, aber jetzt sind sie in der zweiten Folge, ich bin in der dritten Folge, glaube ich, in der zweiten Folge auch wieder ganz normal wieder an dem Platz, wo sie waren, keine Ahnung. Aber naja, trotzdem, kann man empfehlen, sehr sympathische Schauspieler. Dann hast du eine Staffel, da bin ich etwas überrascht, dass du die so im Auge behältst, oder war das eher Zufall?
Nein, die habe ich jetzt nur für dich reingeschrieben.
Ah, für mich.
Ich verfolge die Serie überhaupt nicht, aber ich habe es gelesen und dachte ich, Mensch, Daniel guckt das bestimmt noch.
Ja, wobei ich da auch bei der zweiten Staffel festhänge.
Lost Girl oder was?
Nein, Young and Hungry. Und es gab sogar die Gerüchte, oder es war im Gespräch, da ein Spin-off zu bringen, also die beste Freundin von ihr, frag mich nicht nach Namen, die sollte eine eigene Serie bekommen, aber das ist schon quasi im Keim erstickt worden. Da wird es leider nichts geben. Insofern, also Young and Hungry in Staffel 5, ganz nett. So,
guckt denn jemand von euch The Blacklist noch oder wieder?
Ich wollte erstmal ein bisschen warten, bis wieder ein bisschen was Neues gibt und dann mal wieder in einem Rutsch mal so eine Staffel durchgucken.
Weil da gibt es doch jetzt auch einen Spin-off, oder?
Ich weiß gar nicht, wo ich da gerade hänge, keine Ahnung.
Ah, okay.
Scheint also nicht so genau zu sein. Dann mache ich einfach mal den Anfang mit der ersten Serie, wobei ich es da wieder mal etwas schwer habe, aber da bin ich mal gespannt, warum das der Fall sein wird. The OA, also wirklich The und dann OA, wobei ich glaube ich bis jetzt noch nicht so richtig weiß, warum das eigentlich The OA hieß, aber lassen wir das einfach mal außen vor, spielt für die Serie auch gar keine Rolle. Die hat 8 Episoden in der ersten Staffel, wobei noch nicht ganz klar ist, ob es eine zweite Staffel geben wird. Das Ende ist, sagen wir mal so, ich habe es als einer der wenigen, die ich so gucke, auch wirklich so am mehr oder weniger am Stück, heißt in einer Woche durchgeguckt, sind jeweils eine Stunde bzw. ganz unterschiedliche Längen von Folgen. Der Pilot war, glaube ich, länger als eine Stunde und dann wieder 40, 50, eine Stunde. Aber ein sehr, sehr spannendes Format. Erik, hast du den Piloten wirklich bis zum Ende geguckt oder hast du vorher schon ins Handtuch geworfen?
Ich habe bis zum Ende geschaut.
Okay, bei mir ging es nämlich so.
Ich habe die ersten 2 Folgen geschaut.
Oh, die ersten 2 sogar. Na gut, dann kannst du ja das fundiert einschätzen. Nee, mir ging es nämlich so, dass ich lange Zeit, es war einfach so ein Langeweile schauen, dachte ich, gucke ich mal rein und dachte mir, so richtig überzeugt bin nämlich nicht. Und dann am Ende kam so ein kleiner, mittlerer Cliffhanger, der es dann für mich rausgerissen hat und seitdem war ich dann also quasi so angehuckt sozusagen und habe dann das komplett durchgeschaut und war sehr angetan. Worum geht's? Die Grundprämisse ist eigentlich relativ einfach. 7 Jahre zuvor verschwindet eine junge Frau. Auf rätselhafte Weise ist einfach weg und 7 Jahre später taucht sie wieder auf, aber nicht irgendwie, sondern sie taucht mehr oder weniger in einem viralen Video auf, wie man sieht sie, wie sie mit dem Handykamera gefilmt so quer über eine Fahrbahn rennt auf einer Brücke und sich dort quasi in den Tod stürzen will, hinunterstürzen will, bis dahin eigentlich nichts Besonderes, also jemand will sich umbringen. Nicht schön, aber passiert durchaus. Jedenfalls die Besonderheit ist, dass sie dann in einem in einem Krankenhaus aufwacht. Sie wird dann quasi dort behandelt und man fragt sie, was denn los ist, beziehungsweise sie ist etwas unklar und fragt, ob sie denn gestorben ist. Das wird später aufgeklärt, warum sie das genauso fragt, aber das eigentlich Interessante, und da kommt man auch mit, dass die gute Frau 7 Jahre nicht quasi da war, dass ihre Eltern in den Nachrichten quasi sehen, wie diese verwirrte Frau von der Brücke springen will. Sie gehen dann hin, das ist schon ein älteres Pärchen, ich würde sagen so irgendwas zwischen 60 und 70 und treffen ihre Tochter da und dann stellt sich halt heraus, dass sie 7 Jahre eben nicht da war und verschwunden war und sie nun ihre Tochter wiedergefunden haben. Hinzu kommt, und das ist die zweite Besonderheit, vor 7 Jahren war die gute Dame blind. Jetzt kann sie wieder sehen, was an sich schon etwas seltsam ist und die Eltern kriegen das am Anfang auch nicht so richtig mit, beziehungsweise kriegen es dann relativ schnell mit, dass sie halt sehen kann und das macht die Sache natürlich nicht einfach und man versucht so ein bisschen rauszubekommen, was sie in diesen 7 Jahren getrieben hat, aber so wie sich am Anfang das darstellt, kann sie sich an nichts erinnern, weiß auch nicht so richtig, wohin der Hase läuft und warum sie jetzt da quasi ist, beziehungsweise weiß sie zwar, warum sie in dem Moment springen wollte, aber durch dieses traumatische Erlebnis hat sie es dann wieder vergessen. Zu Hause in ihrem Heimatstädtchen wird sie natürlich auch nicht nur mit Wohlwollen in Empfang genommen und die Eltern müssen dann auch aufpassen, dass sie sich nicht erneut umbringt, also nehmen ihr so ein wenig die Privatsphäre, nehmen die Türen raus, damit sie heute quasi die ganze Zeit überwacht werden darf. Sie hat zunächst auch keinerlei Kontakt zur Außenwelt, also kein Internet, keine Möglichkeiten, da nach außen in Erscheinung zu treten. Hat ein wenig so Kontakt mit diversen Jugendlichen in ihrem Umfeld, wobei sie feststellt, dass sie einige von denen halt schon von früher kennt. Und nun wird die Geschichte eigentlich ein wenig skurril am Anfang, deswegen war das auch dieser Punkt, warum ich da vielleicht nicht so ganz mitmachen wollte. Jedenfalls gibt es dort einen jungen Mann, einen Jugendlichen, der sie zunächst ein wenig, sagen wir mal so, belästigt oder zumindest niederkämpfen will und er hat auch so einen Kampfhund und sie streiten sich da, weil sie in irgendeinem verlassenen Haus sind oder einem Haus, das gerade ausgebaut wird. Aber die junge Frau, die schlägt halt nicht zurück, sondern schlägt quasi ihn mit den eigenen Waffen. Der Hund kuscht dann quasi so, also so dieses typische unterwürfige Verhalten der Hund und sie geht dann raus und irgendwann kommen sie trotzdem ins Gespräch und sie muss halt, eigentlich hat sie, ja wie soll man sagen, so eine Art Gabe, fängt an so eine Geschichte zu erzählen, sagt aber, sie braucht halt unbedingt die Hilfe von mindestens, was waren es, 5 weiteren Leuten und findet dann aus diesem Umfeld in dieser Schlägergruppe halt einige, die ihr da wohlgesonnen sind. Dieser Schlägertyp liest sich ihr nachher auch an, sagt, sie bräuchte ihre Hilfe und dann spielt sie in dem Fall, weil der auch in der Schule diverse Probleme hat, könnte man sagen, so Anger-Management-Probleme, gibt sie sich, obwohl sie gar nicht so alt ist, als die Mutter aus oder als die Stiefmutter in dem Fall. Das kommt natürlich dann raus und dann gibt's mächtig Trara und mächtig Krach. Aber im Großen und Ganzen schaut sie plötzlich so eine Gruppe von vier Jugendlichen und ein Lehrerin, denn es ist die Lehrerin, die diesen einen Jungen dann da eigentlich aussortieren wollte aus der Schule und dann plötzlich für ihn steht, um sich. Und sie fängt dann an am Ende, ich würde sagen so die letzte halbe Stunde, keine Ahnung, plötzlich eine, da gibt es wirklich so einen, wie so ein Schnitt innerhalb dieser Serie und man hat so das Gefühl, man bekommt so ein etwas russisches Märchen erzählt, also wirklich mit viel Weichzeichner, schön erzählt und das ist aber so ein Halbmärchen, also es ist eher so ein Oligarch oder ein Pate, wie heißen die russischen Paten, Erik, gibt es da sowas?
Zar.
Ja, sind ja, war ich nicht. Ja, sag mal, ja, nee, er könnte so in Richtung Zar gehen, aber ein moderner Zar, also eher so Oligarch, jemand, der ganz reich ist und der hat eine kleine Tochter, die er, ich glaube dann am Ende, wie gesagt, ich habe alles gesehen, ich muss gucken, dass ich nicht so viel verrate, aber dann ins Wasser schickt und sie dann zitternd dasteht und irgendwie geht sie nachher unter und wird aber wieder rausgeholt.
War das nicht am Anfang, die Szene?
Oder war das am Anfang schon?
Weil am Ende sieht man doch dann, wie sie im Schulbus fährt. Die haben doch dann ein bisschen Angst, dass der irgendwie einem Attentat zum Opfer fällt oder dass sie entführt wird irgendwie, weil ihm Leute Böses wollen. Und dann passiert das ja, dass dieser Schulbus da ins Wasser fällt.
Oder so rum, genau. Und dann ja. Ich weiß gar nicht, ob sie dann am Ende schon wieder raus oder gerettet wird oder rauskommt. Jedenfalls, sie ist jedenfalls nicht tot. Und man weiß aber nicht genau, wie das jetzt im Zusammenhang. Also wie gesagt, das wird von dieser Hauptdarstellerin mehr so als Geschichte erzählt, so als Analogie oder als ja, wie soll man sagen? Als
Geschichte in der Geschichte.
Ja, als Geschichte in der Geschichte. Wobei ich mal so viel verraten kann, dass diese zwei Geschichten natürlich innerhalb dieser Serie sich dann irgendwie verweben und miteinander was zu tun haben. Das Interessante ist, obwohl mir dieser, ich sage es mal so, märchenhafter Aspekt vom Anfang. Also wie gesagt, alles, was so in Russland geschildert wird, ist eher so ja, märchenhaft, eine Geschichte. Also das wirkt nicht ganz so geerdet. Kriegt diese Serie nachher, glaube ich, ab der zweiten Staffel oder spätestens ab der dritten Staffel auch eine ganz andere Richtung oder eine ganz andere Ausrichtung, denn das muss man vielleicht noch sagen, denn diese junge Frau, Prairie hieß sie, glaube ich, die wurde nämlich eigentlich vor diesen 7 Jahren entführt von einem sehr skurrilen Typ, der dann noch mehrere Leute im Keller gefangen hielt und darum entspinnt sich eigentlich diese Geschichte und gleichzeitig aber lehrt sie 7 Jahre später diesen 5 Mitstreitern, ich sage jetzt mal so eine Art, wie nennt man das, am Ski oder also eine bestimmte Atemtechnik, bestimmte Muster, bestimmte Sachen, um damit irgendwas Größeres erreicht werden kann, weil sie auf der Suche nach, ich sage es mal ganz allgemein gesprochen, auf einer Suche nach einer Person X ist. Und ich muss sagen, das zieht...
Wie ist der Simon oder was?
Den naja, den ja, den Führer, das ist, ne? Simon. Also man weiß halt nicht, wer das ist. Ich sage Simon? Ah, wie auch immer.
Aber
das
kann ich irgendwie so... Ja.
Na jedenfalls.
Der Name, der immer wieder eingefallen
genau,
ist.
Genau, der wird immer wieder genannt. Und man weiß halt nicht, was es mit dieser Figur auf sich hat oder mit diesem Namen, wer dahinter steckt und was das Bedeutende, das Besondere ist. Und ich muss sagen, mich hatte diese Serie dann wirklich derart gepackt. Ich fand das Ende zwar ein wenig, sagen wir mal so, also es ist so ein typisches Ende, was man auch in Büchern vorfindet, wo man sagt, ey, das könnt ihr nicht machen, ihr macht ja einfach Schluss, wo es grundsätzlich Potenzial gibt, da weiterzumachen. Für mich hatte diese Serie natürlich, deswegen habe ich sie, glaube ich, auch angeschaut am Anfang, weil sie von den Trailern her so in diese Richtung ging, ja, The Stranger Thing, hatte mir dann ja auch ganz gut gefallen, hat so diesen Ton, so diese Art und ich finde, es sind für mich zumindest großartige Schauspieler, also die Hauptdarstellerin, die macht das gut, nachher auch die ganzen anderen, diese, ich sag mal, Mystik oder dieser Fantasy-Aspekt, der ist eher etwas zurückhaltend, es geht dann wirklich mehr so in eine Art Drama. Was meinst du?
Zurückhaltend?
Ich finde, der ist dann, also wird immer weniger.
Okay.
Naja, ich habe da gesagt, also der Pilot und die erste Folge, das gehe ich mit dir einher, der war schon sehr, ja, märchenhaft irgendwie. Aber es wird dann, je mehr man dann quasi auch über diese Person fährt und erfährt und wo sie war und was sie da gemacht hat und dass sie eben da eingesperrt war und irgendwie in gewisser Weise, ich sag mal, missbraucht für irgendetwas, ohne da jetzt zu sagen und dass sie halt blind ist und man auch langsam bekommt, was eigentlich ihr Ziel ist, was dort erzählt wird. Also es sind ja immer im Prinzip 2 Handlungsstränge, die so nebeneinander herlaufen. Einmal der Teil, den sie nachher erzählt als Erzählerin, was quasi ihre Geschichte ist, woher sie kommt und das andere ist nachher quasi, das in der Hier im Hier und Jetzt, wo gleichzeitig erzählt wird, was sie motiviert, eben diese fünf Menschen so zu beeinflussen für sich oder so mit einzubinden. Und diese Kombination aus beiden fand ich äußerst gelungen und hat mir wirklich extrem viel Spaß gemacht. Und wie gesagt, gerne mehr von solcher Art von Serien. Das Schöne, in Anführungszeichen, ist halt auch, sie ist zumindest in der ersten Staffel, hoffen wir mal, dass es vielleicht noch eine zweite geben wird, sehr begrenzt, 8 Folgen, die kann man locker durchgucken. Und wenn man grundsätzlich dieses Genre mag, also wenn man so mit Stranger Things was anfangen konnte, denke ich mal, ist man mit dieser Serie auch ganz gut bedient. Wobei Stranger Things natürlich auch davon abhing, dass es das Flair dieser 80er so gut eingefangen hatte. Hier ist es das Hier und Jetzt, nicht das die 80er, aber so dieser Mystery-Aspekt, dieser Fantasy-Supernatural-Aspekt ist hier definitiv vertreten. Und für mich das Spannendste war dann wirklich zu erfahren, wie kam es dazu, zum einen, dass sie dann sehen konnte, beziehungsweise wen sucht sie eigentlich, was ist ihr Antrieb, was will sie mit den anderen überhaupt dann bewerkstelligen. Und wie gesagt, am Ende, das Ende ist strittig, in Anführungszeichen, nicht strittig vom Ausgang her, aber da hätte man vielleicht anders machen können. Es ist sehr vage, sehr offen, wie gesagt, Potenzial, da weiterzumachen. So, Erik, du hast die Serie auch gesehen. Ich hatte sie ja, glaube ich, schon ein paar Mal, wir hatten ein paar Mal im Gespräch und vorher so ein bisschen empfohlen. Und hast du erst für den Podcast geguckt oder hast du vorher schon mal reingeschaut?
Ich habe es für den Podcast geschaut.
Und aber das und hatte ich nicht ganz so abgehalten. Andersrum, hattest du Stranger Things gesehen komplett oder?
Ich habe Stranger Things gesehen. Das hat mir gut gefallen. Und mir hat The OA nicht gut gefallen. Und war das einfach dieses ganze Mystery, das war irgendwie so aufgesetzt. Ich habe es eigentlich nur wegen Britt Marling dann, der Schauspielerin, die hat bei Another Earth im Kino im Film mitgespielt und die macht das eigentlich ganz gut, aber ach, das Ganze ist alles irgendwie zu viel und zu verwirrend und ach, die Personen, ist alles zu wenig mitreißend. Also ich habe dann wirklich relativ schnell das Handtuch geworfen und ist einfach alles zu dick aufgetragen, dieses ganze Mystery, und man hätte es lieber viel sanfter angehen können und sollen, dann hätte es mir vielleicht besser gefallen, aber es war mir einfach zu viel, das ist nicht mein Ding. Aber jeden, mit dem ich so gesprochen habe, die fanden das eigentlich alle ganz gut, also hier vom Kinocast Decade oder sowas, die hat das komplett durchgeguckt, die ist begeistert und so, die kann das auch nicht verstehen, dass ich da irgendwie nicht weiterkomme. Aber Geschmäcker sind nun mal verschieden. Ist halt so.
Aber was war das Größte? Also der größte Kritikpunkt für dich dann?
Es ist halt alles irgendwie so dick aufgetragen. Ach, mit dem Typ, der da mit seiner komische Beziehung, die der da hat, und dann treffen die sich da in diesem Haus und dann kommt da die ältere Frau da noch mit dazu und dann erzählt die da ihre Geschichte und irgendwie ist alles so uninteressant gewesen. Also wenn es nicht für einen Podcast gewesen wäre, da hätte ich gar nicht so viel geguckt da.
Naja, aber wie gesagt, ich fand halt gerade so diese Mischung aus diesen unterschiedlichen Erzählsträngen und wie es vor allen Dingen erzählt worden ist, unheimlich gut. Wobei mich die Schauspielerin, also ich kannte die vorher nicht, diese, wie hast du gesagt, Britt Marling?
Ich glaube, Britt Marling heißt die. Die hat bei Another Earth mitgespielt. Das war so ein kleiner Indie-Film, den hatten wir mal in der Sneak Preview. Da geht es darum, dass irgendwie die Leute auf der Erde wachen auf und mit einmal ist eine zweite Erde quasi direkt so in Sichtweite, also ganz nah, relativ nah. Und also richtig so Erde mit Kontinenten. Mhm. Zwar nicht so wie unsere, also nicht dieselben Kontinente, sondern anders halt. Ne? Und genau, das ist eine ziemlich coole Prämisse gewesen. Und ja, und ich muss ja auch sagen, zurzeit schaue ich halt sehr viele Filme, die so im Oscar-Rennen sind und Golden Globe und so weiter. Und da ist halt die Qualitätslatte einfach mal ein paar Stufen höher, was das Thema angeht, wie eine Story mitreißen kann, wie gut was gespielt und geschrieben ist und sowas. Und wenn ich dann solche Serien gucke und die nehmen mich dann nicht zu 100% mit, dann werfe ich da auch relativ schnell das Handtuch. Und so war es hier halt auch. Also wenn mich das nicht jetzt in der ersten Folge irgendwie nennenswert reizt, dann gucke ich da auch nicht viel weiter.
Ja, das ist ja vollkommen legitim, aber ich kann es aus meiner Sicht halt nicht ganz nachvollziehen, weil ich es wirklich also gut fand. Ich meine, es ist halt, hat halt schon Fantasy-Märchen-Charakter, aber wie gesagt, trotzdem hat es halt irgendwie so diesen geerdeten Ton und es war halt für mich jede Folge auch so mit so einem Cliffhanger irgendwie ausgestattet, dass man dann auch wirklich wissen wollte, wie es weitergeht. Anne-Marie, hattest du von der Serie schon was gehört, The OA? Oder hast du schon mal den Trailer angeguckt?
Ja, also klar, gehört hatte ich. Das war, glaube ich, kurz vor Weihnachten, kam ich raus, kurz bevor ich in Urlaub gefahren bin. Und wollte es irgendwie immer gucken und habe es dann verpeilt und habe echt, also genauso wie ihr das jetzt sagt, auch im Internet, bei Twitter und so, total gegensätzliche Meinungen gelesen. Also manche waren total gehypt und geflasht, ähnlich dieser Stranger Things Zeit, wie ich gerade auch schon gesagt hattest. Und die fanden es super und können jetzt die zweite Staffel nicht abwarten. Und dann die anderen, die es halt total... ja, dass die es nicht gepackt hat, die es langweilig fanden, die eben gesagt haben, das gibt mir nichts, das ist kein Mysterium, was ich lösen will, wie auch immer. Also deshalb finde ich es ganz interessant, dass ihr beide das, quasi beiden, das Internet
gegenseitig. Ja, ja, aber weil ich bin ja sonst auch, also ich bin ja eher der Typ, der kaum Serien wirklich irgendwie, also sehr selten zu Ende guckt und da muss es schon irgendwas haben und das ist halt eine der wenigen gewesen, wo ich sage, da hat es mich sofort gereizt. Im Gegensatz und da vielleicht als kleine Vorwegnahme, wir haben ja am Ende noch dieses Falling Water. Da hätte ich fast nicht mal reingeguckt, weil der Trailer mich überhaupt nicht angesprochen hatte. Und dann dachte ich mir, na gut, für einen Podcast, das passt doch irgendwie thematisch. Und finde ich es wieder interessant, dass Erik das, also im Verhältnis zu The OA, besser findet. Ist ja auch gar nicht so schlecht, die Serie, wie der Trailer im ersten Moment vermuten lässt. Aber dazu später noch mehr. Also, The OA.
Ich sag mal, so Mystery-Sachen, da muss halt, wie der Annemarie gerade richtig gesagt hat, du musst halt irgendwie ein Interesse daran haben, dieses Mysterium mitlösen zu wollen mit der Hauptfigur oder mit den Hauptfiguren. Das hatte ich halt bei DOA überhaupt nicht. Mhm. Das hatte ich bei Stranger Things, das fand ich dann, wollte ich dann auch wissen, wie es weitergeht und so. Hatte ich halt hier überhaupt nicht. Und da hat irgendwie der entscheidende Zündfunke da irgendwie gefehlt bei mir.
Deswegen hatte ich ja vorhin gefragt, also manchmal ist es so, hätte ich bei The OA, bei dem Pilot, also bei der ersten Folge, in der Mitte ausgemacht, hätte ich glaube ich schon wieder reingeguckt. Und ich hatte dann, ich weiß gar nicht warum, einfach nur zu Ende geguckt.
Das hatte ich da am Ende gerissen noch mit dem russischen Märchen da. Doch.
Ich fand das gerade den Punkt irgendwie.
Naja. Ah, okay.
Die Geschmäcker sind verschieden. Mich hat es jedenfalls insofern gereizt, dass ich wissen wollte, wie es weitergeht. Und bei die Stranger Things war es ja auch so am Anfang. Da hatte ich glaube ich 2-3 Folgen geguckt und habe dann glaube ich einen Monat zwischendurch Zeit gelassen, weil ich irgendwie keinen Bock hatte und ein Freund von mir hat auch nochmal gesagt, oh, komm, er hat es jetzt zu Ende geguckt. Da dachte ich mir, ja, guck's nochmal rein und dann habe ich so am Stück geguckt. Also manchmal braucht man vielleicht doch so einen kleinen Anschubs und dann guckt man die Sachen auch zu Ende. Das muss einem trotzdem aber gefallen. Also von mir Daumen hoch, von Erik eher so Daumen runter. Macht euch selber ein Bild. Also ich würde euch, wenn ihr anschaut, dann wenigstens den Piloten einmal gucken. Aber ich glaube, dann weiß man relativ schnell, mag man diese Serie oder nicht. Aber man muss den Piloten auch zu Ende geguckt haben. So, dann kommen wir zur nächsten Serie. Machen wir es relativ schnell. One Day at a Time. Und da muss ich mal als kleinen Disclaimer vorweg sagen. Annemarie, ich habe mir wirklich Mühe gegeben. Ich habe, als die rauskamen, die kamen, glaube ich, auch. Nach Weihnachten, vor Weihnachten oder jetzt irgendwann.
Anfang Januar. Ja.
Kamen die raus. So, da schon mal Langeweile gehabt. Comedy, guckst du. Habe ich die erste Folge geguckt. Bin dann, glaube ich, im Übergang zur zweiten eingeschlafen. Da schon mal. Und dann dachte ich jetzt so, ich habe es schon gesehen für den Podcast. Ich sag, worum ging es da? Ganz grob wusste ich noch. Scheiße, weiß ich nicht mehr. Ich habe mir die erste Folge nochmal angeguckt, festgestellt, dass ich die letzten 10 Minuten dann verschlafen hatte, aber Gott, habe mir sogar die zweite angeguckt und trotzdem, irgendwie habe ich dann trotzdem was dran zu kritisieren. Aber bevor ich kritisiere, es ist nicht dramatisch kritisch, aber würde ich gerne wissen, was dich so gereizt hat, beziehungsweise stell doch die Serie erstmal vor.
Sehr gern. One Day at a Time, wenn ich den Namen schon nenne, habe ich sofort die Intro-Musik im Kopf. Das Ganze wird nämlich, oder jede Folge startet mit einem tollen Song, der bei mir zumindest sofort ins Ohr geht und auch war mit das Erste, was mir aufgefallen ist, ja heutzutage in diesen schnellen Zeiten relativ selten, dass eine Serie so ein langes Intro bekommt.
Weißt du, von wem das Lied ist?
Nein.
Von Gloria Estefan. Ich habe danach nachgeguckt. This is it.
Okay, aha, wusste ich nicht. Toller Song.
Tja.
Der macht Freude auf eine tolle Sitcom und das ist es auch. Also One Day at a Time läuft bei Netflix. Es gibt 12?
13, Folgen, aber fast
13, dran. Genau. Ist noch nicht sicher, ob es eine zweite Staffel gibt, aber bei Netflix wird ja eigentlich immer alles verlängert.
Ich wollte gerade sagen, da gibt es ja kaum was nicht.
Da mache ich mir eigentlich gar keine Sorgen. Und,
ein Remake übrigens.
Ja, ich komme dazu.
Ach so, ja.
Gib ihr Zeit.
Ja, genau, wie Erik gerade schon gespoilt hat, es ist ein Remake einer Sitcom von 1975, die lief 9 Jahre auf CBS damals und war, also ich habe davon noch nie gehört.
Ich auch. Ja gut, aber 75, 84 waren wir noch nicht so im Geschäft.
Ja, eh. Und, aber muss wohl mega erfolgreich gewesen sein, ich habe auch gerade mal nachgeguckt, jetzt irgendwie, das hat mir auch überhaupt nichts gesagt, wenn ich hier in der IMDb so ein paar Szenenfotos sehe. Wüsste ich jetzt auch nicht, dass das mal in Deutschland lief. Kann ja vielleicht jemand
spannend
mal
wäre ja, ob dann von den damaligen Schauspielern jetzt welche dabei sind noch. Also ob die Schwieger, also die Mutter zum Beispiel irgendwie im Originalcast. Was kann ich mal nebenbei mal schauen?
Genau. Ich habe nur gesehen, was Cast betrifft, dass in der Originalserie Valerie Bertinelli mitgespielt hat. Die kenne ich jetzt persönlich von Hot in Cleveland.
Ein Bild aufrufen. Ah, ja, ja.
Ja, und das ist ja auch eine Frau, die natürlich jetzt 40 Jahre älter ist, aber man sie sofort erkennt.
Das
finde ich sehr krass, oder?
Und gut also, gealtert, glaube ich.
Also, ja, eben. Also, ja, aber damals
vielleicht auch so ein Typ, der nicht viel gemacht hat. Also, nicht machen lassen hat, hofft man mal. Also, sieht so ein bisschen so aus. Also, wenn man sich die alten Fotos anguckt und die neueren, man erkennt es beide.
Genau, also das war jetzt so die einzige, die ich zumindest vom Namen her kannte. Wie gesagt, war sehr, sehr erfolgreich damals. Und wir leben ja nicht nur, dass wir in einer Zeit leben, wo es kaum Intros gibt. Nein, wir leben ja auch in der absoluten Retro-Wiederaufarbeitung. Wieder Vorlage oder alte Vorlagen werden genutzt, um neue Serien entstehen zu lassen. Zeit. Deshalb gibt es jetzt diese neue Version mit 13 Folgen. Hauptrolle diesmal ist Justina Machado. Bin da leider versagter.
Ich würde sagen Machado, aber.
Mein.
Egal.
Auf jeden Fall, die kennt man einmal von Six Feet Under. Oder jetzt ganz neu, wer aktuell Jane the Virgin. Ja? Nee, sie ist ja gar keine Virgin mehr, also nur Jane guckt. Da spielt sie auch mit.
Haben sie den Titel wirklich geändert? Nee, ne? Die haben wir nicht geändert, oder?
Den Titel, nein.
Von Jane the Virgin meine ich wirklich.
Virgin durchgestrichen oder so. Ja, doch. Kannst du mal deine Frau fragen? Du hast ja gesagt, sie guckt jetzt. Seit sie Sex hatte. Ja, Achtung, großer Spoiler. Die Serie ist in der dritten Staffel. Mittlerweile hatte sie mal Sex. Normalerweise immer so, dass die Folge mit einem Cold Open beginnt, also mit einer Szene. Und dann passiert irgendwas und dann fallen so diese Buchstaben so. Die vier Buchstaben Jane the Virgin. Und seit sie eben Sex hatte, wird dann dieser letzte Teil immer durchgestrichen und durch irgendwas ersetzt, was jetzt gerade diese Folge auszeichnet oder womit die Folge begonnen hat.
Cool.
Sehr, sehr lustig und bisher funktioniert das auch sehr, sehr gut. So viel random Info dazu. Ja, jetzt mal zur Serie. Es geht um eine alleinerziehende Mutter, beziehungsweise mittlerweile alleinerziehend. Sie ist Krankenschwester, hat bis vor einiger Zeit noch in Afghanistan gearbeitet. Also das wird, Daniel, wobei, nee, du weißt es nicht mehr, wie das jetzt zeitlich einzuordnen ist. Also
das muss aber,
ist sie direkt zurückgekommen, nachdem sie mit der Tochter schwanger war oder wie?
Ja, da sie ja auch noch, also da sie beide hat, das muss ja alles schon länger her sein, habe ich mich auch gefragt. Also weil sie hatte dieses Klemmbrett und da war sie in Afghanistan und dann wurde es dann ja, keine Ahnung,
genau, also
irgendwann jedenfalls.
Wir können ja erstmal so die Fakten auf den Tisch legen. Sie hat als Krankenschwester in Afghanistan gearbeitet, hatte da auch einen Ehemann, der jetzt der Vater von ihren zwei Kindern ist. Aber er ist wieder als Sicherheitsmann.
Er ist einfach getrennt, oder? Ja, private, tralala. Irgendwas.
Ja, aber er ist ja wieder in den Nahen Osten gegangen. Also er ist ja auch nicht in Amerika.
Ja, so private Contractor, ja.
Genau, das war ja der Trennungsgrund. Und sie ist jetzt dadurch eben alleinerziehend, aber hat ihre Mutter noch zur Hilfe. Die wohnt mit im Apartment und das ist so ein bisschen Fluch und Segen zur gleichen Zeit, denn ihre sie kommt aus Kuba und ihre Mutter ist eben eine sehr stolze Kubanerin, die immer, also nur in Spanisch, fast nur in Spanisch redet. Und für sie ist Spanisch auch wichtiger als Englisch. Und sie findet es ganz furchtbar, dass ihre Enkelin, also es ist dann immer so ein Running Gag, dass sie halt nie versteht, was die Großmutter sagt, weil sie eben sagt, ich muss kein Spanisch lernen. Genau, dass sie das so ein bisschen Reibungspunkte. Genau, die Großmutter wohnt mit dort, unterstützt die Familie natürlich, macht morgens das Frühstück, hilft den Kindern bei Hausaufgaben, aber mischt sich eben entsprechend auch in die Erziehung ein, auch in das Leben von unserer Hauptdarstellerin von Penelope. Und naja, wie halt klassische Familien-Sitcom-Zutaten, die Großmutter, dann die alleinerziehende Mutter und eine Teenager-Tochter und ein, wie alt ist der, 10, 12?
Also der Sohn. Pubertät gerade, ne?
Bisschen. Oh ja, also ja, Anfang der Pubertät und der wird bestimmt ganz furchtbar, wenn er dann erstmal richtig in der Pubertät ist, also der ist jetzt schon so ein kleiner Macho.
Don Juan.
Ja, er sieht sich so. Hat auch eine mega scharfe Frisur. Also,
weil er irgendwie, irgendwie sympathisch ist, wo er dann meinte, ja, es kommt nicht auf die Schuhe an, sondern er hat ja auch noch sein, also zeigt dann so his face und dann die Mutter meinte bloß, na pass, komm du erstmal in die Pubertät, dann wirst du schon merken, dass das nochmal eine ganz andere Nummer ist.
Ja, weil er irgendwie sich neue Sneaker bestellen will und am liebsten gleich 20 Stück, aber die Familie, und das ist auch ein Thema, die haben eben Geldprobleme, beziehungsweise also theoretisch sie können davon leben, alles ist okay, aber sie können jetzt keine extra Ausgaben machen, teure Sneakers sind nicht drin. Die Mutter verbietet auch im Sommer die Klimaanlage anzumachen, weil sie viel zu teuer ist. Also die leben jetzt zwischen Saus und Braus, aber sie kommen einigermaßen zurecht. Ist eben auch ein Thema der Serie und da sind wir eigentlich schon bei dem, was die Serie für mich am meisten ausmacht. Die erinnert mich sehr stark an... Ja, jetzt habe ich es vergessen. Oh, Daniel, wie heißt die? Der mochte letztes Jahr mit dem Hauptdarsteller. Mit
Eddie Wong da hier, dieses
Fresh of the Boat? Moment, ich gucke. Oh, schneid das raus.
Blackish?
Das ist aber peinlich. Nee. Warte, ich muss gucken. Oh. Die schwarze Familie.
Ja, die so politisch auch.
Deshalb.
Fresh of the Boat.
Nee. Das waren ja eher so die asiatische Fraktion. Ah ja, wie hieß denn das? Die Carmichael Show.
The Carmichael Show, genau. Oh. Nein, ich gucke nicht zu viel Serie. genau, so jetzt. Das erinnert mich eben sehr stark an die Carmichael Show, der Überraschungshit für mich aus dem letzten Jahr. Eine Familie, die ihr Leben leben, aber wo jede Folge irgendwelche, ich sage jetzt mal in unserer Gesellschaft, sehr brisanten Themen auf dem Tisch landen, aber eben nicht mit der Kneifzange angefasst werden, worum sich dann die ganze Folge dreht, sondern das wird mit reingewebt. Es finden Diskussionen statt. Gerade hier bietet es sich ja an, oder das ist ja eigentlich auch die Intention der Serie, dass man drei verschiedene Generationen hat. Hier sind es eben jede für sich drei starke Frauen. Alle haben ihre feste Meinung, feste Argumentation und die versuchen eben natürlich, wie es halt so ist, sich gegen eine jeweils andere von ihrer Meinung zu überzeugen. Und es macht halt super Spaß, dazu zu gucken. Das ist eine total smarte Serie, also wirklich nicht irgendwie mit Holzhammer, aber du wirst, also die erste Folge ist noch so ein bisschen, ja, du wirst eingeführt, du hast deine Person, du musst erstmal das Schema kennenlernen. Penelope arbeitet jetzt eben in einer Klinik, hat da einen Vorgesetzten, der so ein, wie soll man ihn beschreiben, so ein Oberarzt, der sich eben nicht durchsetzen kann, der nur auf die anderen hört, wenn irgendjemand sagt, gib mir heute deinen Donut, dann gibt er das dir, weil er eben Angst vor Konfrontation hat.
Großartig gespielt von Steven Topolowski wieder mal. Der Mann, der ja so ziemlich in den meisten Hollywood-Filmen immer eine Nebenrolle hat.
Aber der schon, der ist wirklich krank. Mir kam er nicht
bekannt vor.
Och, der hat bei Heroes mitgespielt.
Reden wir von demselben? Dem mit der Brille?
Ja, doch.
Ja,
das ist Steven Topolowski. Den musst du mal dem seine Filmografie angucken. Der hat in allen möglichen wichtigen Filmen mitgespielt. Der hat auch selber schon mal einen Film gespielt, der hatte so sinngemäß den Titel Der Mann, der in den meisten Filmen mitgespielt hat oder so ähnlich. Dabei hat er selber die Hauptrolle gespielt. Wenn du dem seine IMDb, der hat in 251 Filmen mitgespielt und der ist ja noch nicht so alt. Ne? Ja, Steven Topolowski heißt der Mann und der ist wieder sehr, sehr lustig.
Wow, okay, gut. Also er ist eben dieser Chef, der sehr nett ist, aber eben auch kein guter Chef in dem Sinne ist, aber ganz okay. Und dann hat sie noch recht neu einen Kollegen, der halt totales, so wie man sich halt einen ekelhaften Sexisten vorstellt, der hört nicht zu, wenn die irgendwie Meeting machen und sie schlägt irgendwas vor, dann guckt halt nur uns sein Handy, 5 Minuten später sagt er was und sie sagt, ja, das habe ich ja gerade gesagt. Dann noch eine weibliche Kollegin, die so ein bisschen da in dieser Klinik die Ablage macht und ich weiß nicht, Terminvereinbarung, Rezeptionistin, so in die Richtung. Von der hat man jetzt, soweit wie ich gesehen habe, noch nicht so viel gesehen. Sie hat einen Hund und wird so ein bisschen als die, das, obwohl nicht wirklich das kleine Dummchen, aber einfach so ein bisschen uninteressante Person dargestellt. Finde ich ganz interessant, dass die halt so, sie ist nicht gut oder schlecht, ist einfach so, solche Leute hat ja, denke ich mal, jeder in seinem Büro oder in seinem Job auch. Deshalb fand ich das sehr realistisch.
Die sagen da auch in der zweiten Folge, glaube ich auch, hat sie dann nur eingestellt, weil er nicht Nein sagen konnte und dann meinte sie so, das erklärt einiges, weil die kann nicht mal, also die kann weder Kaffee kochen, hat zwar keine Kinder, hat die Hunde nur zu Hause, ist irgendwie liebenswert, aber liebenswert doof und doof im wahrsten Sinne des Wortes.
Irgendwie so. Ja, genau. Also ich habe jetzt, ich weiß nicht, 5, 6 Folgen schon gesehen und habe jetzt aber, das mache ich sehr, sehr selten, weil Serien vor allem, die mir gut gefallen, ich spare die mir jetzt auf, weil das wirklich, die Serie macht mir so eine große Freude, also gerade unsere Hauptdarstellerin, die Penelope, die ist so grundsympathisch, die hat immer so ein großes Lachen im Gesicht, dass ich mich schon freue, sie zu sehen und wirklich so, das habe ich echt selten, vielleicht auch, ist das mal Identifikationsfigur irgendwie, so man denkt, cool, so eine coole Frau, der schaue ich gern zu, wie die ihr Leben managt, die hat immer einen lockeren Spruch und kann sich auch eingestehen, wenn sie einen Fehler macht oder nicht weiter weiß. Gibt es dann auch eine tolle Folge, wo sie sich mit ihrer Mutter streitet. Eben, was ich vorhin schon angedeutet habe, dass die Mutter ja immer da, also die Großmutter quasi, immer da ist, wenn es darum geht, den Kindern zu helfen bei Hausaufgaben, morgens das Frühstück macht. Aber sie besteht eben auch darauf, dass sie dann sonntags die ganze Familie in Kirche geht, denn das ist ja sehr, sehr wichtig für sie als Kubanerin. Und aber dann dachte ich auch so, ja okay, dann geht ihr Sonntag früh um 9 für eine Stunde in die Kirche und dann wird eben auch erklärt, ja, nee, also bei uns Kubaner und dann geht das ewig und dann gehen sie noch da irgendwo hin und dann ist irgendwie Sonntagabend. Also es ist halt so ein theoretisch ein tagfüllendes Programm. Und unsere Hauptdarstellerin Penelope will aber, weil sie ja eben alleinerziehend ist und 5 Tage die Woche arbeitet, auch Zeit mit ihren Kindern verbringen und das nicht unbedingt in der Kirche. Und da kommt es zu einem ziemlich großen Krach, wo sich dann beide Frauen eingestehen müssen, vielleicht ein bisschen zurückzutreten, Kompromisse einzugehen. Also das ist dann natürlich die typische Familien-Sitcom-Formel, weil das ist auch, da wird das Rad nicht neu erfunden. Das ist eben so, so behandeln sich liebende Menschen, man streitet sich und man versöhnt sich wieder. Aber das macht halt super viel Spaß. Und dann gab es noch eine Folge, kann ich ja schon mal anteasen, weil wirklich alles großartig. Also es gibt dann eine Folge über Gehaltsunterschiede zwischen Männern und Frauen, wo sie dann auch sagt, ey, fuck, nee, das geht nicht. Ich lasse mich hier nicht so hinhalten. Und trifft dann auch, zumindest für die Folge, eine harte Entscheidung. Wie schon gesagt, Sexismus, Feminismus, was bedeutet als 15-jährige Kubanerin, die soll dann eine...
20-Jährige.
Ja, genau. Also für mich ist...
Quasi die Jugendweihe.
Jugendweihe, genau.
Geburtstag.
Die soll dann stattfinden von ihr, das ist so dieser Übertritt in das Erwachsenenalter. Und für sie ist das ja aber total sexistisch, dass sie sich dann aufprotzen muss, nur damit sie der komischen Verwandtschaft und irgendwelchen Männern gefallen muss.
Und weißt du,
muss.
Dass das mein größter Kritikpunkt ist, dass da an dieser Stelle die Serie für mich zumindest nicht funktioniert. Du hast die Mutter, wie du es dargestellt hast, die ist stark, selbstbewusst. Die weiß, wie sie, sagen wir mal, die Sache angehen soll. Sie hat die Mutter, die Übermutter in Anführungszeichen, die in so einem kleinen Kapuff an der Seite, die immer noch die Vorhänge zumachen kann und quasi in der gleichen Wohnung wohnt, aber ich ziehe mich mal zurück und die ist nur hinter diesem Vorhang eigentlich, wo sie weiß, okay, das reibt sich so ein wenig und sie zwingt oder versucht, ihre Tochter am Anfang zu zwingen, dass sie das macht, wo sie als Kind das Gleiche eigentlich auch nicht machen wollte und gleichzeitig, wie du schon sagtest, ist sie, die Tochter, aber auch so eine Nerd, also im positiven Sinn Nerd, weißt du, eine selbstbewusste Frau, die richtigen Bücher liest, die in der Schule gut ist, die selbstbewusst ist. Und die Mutter versucht auf der einen Seite die Tochter genau zu dem zu erziehen, was sie gerade ist, selbstbewusst, intelligent und clever. Und auf der anderen Seite versucht sie zu unterdrücken, also und sagen, du machst das jetzt, ich habe das schon gemacht, ich habe schon scheiße gefunden und du machst das auch und findest es auch scheiße. Und das hat mich so ein bisschen gestört.
Aber das wird dann ja nochmal, ich weiß jetzt nicht, ob das in welcher Folge, ob du die ja gesehen hast, wenn sie sich am Ende dann nochmal, sie sagt ja auch, sie will das eben, weil sie ihre Tochter ist. Also sie will das gar nicht, dass
das
jetzt für alle anderen passiert,
Grund,
sondern sie, weil sie stolz, ja, weil sie ja stolz auf ihre Tochter ist und das ja trotzdem, also das ist ihre Herkunft. Also auch wenn sie jetzt in, ich weiß gar nicht, wo wohnt die eigentlich? Wird das gesagt, welche Stadt?
Irgendwo in einem Apartment. Hast du eigentlich schon den Landlord?
Nee, aber jetzt ganz kurz noch dazu. Also nur weil sie jetzt in Amerika wohnt, ist ja trotzdem Kuba ihre Herkunft und sie hat das auch gemacht. Ja, sie fand es auch scheiße, aber irgendwie gehört das für sie eben dazu. Wahrscheinlich genau wie für uns.
Naja, aber guck mal, das ist doch die Frage. Das ist blöd. Würdest du dein Kind dazu zwingen, irgendwas zu machen, nur weil es Tradition ist, obwohl du es als Kind nicht gemocht hast?
Da gibt sie ja dann auch zu, dass sie so ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen ist und dann versöhnen sie sich ja am Ende mit so ein bisschen einem Kompromiss, dass ja dann die Tochter, die sagt ja dann, ja warte mal, wenn du so sagst, dann will ich das jetzt doch nur, um das diesen ganzen dummen Männern zu zeigen, dass ich eben nicht durchs Dorf gejagt werden will und jetzt wie ein Stück Stück Vieh angeguckt werden will. Das ist ja dann ganz cool, dass dieses Reverse.
Es gibt ja gute Seiten. Also auch diese, ich fand auch diese Grundidee dahinter, als die Oma, also die Mutter, der Mutter, dann die Tochter in der Nachtnebelaktion quasi schminken will und sie dann auch wirklich ein ganz anderer Typ ist. Also wirklich, also so ein bisschen aufgemutzt kommt und dann geht sie in die Schule,
weil
sie
irgendwie. Das ist auch total spannend, weil die Großmutter geht niemals ohne Make-up, nicht mal, die geht sogar ins Bett mit Make-up, weil wird sie irgendwie, keine Ahnung,
wenn Notfall ist, wenn es brennt, dann muss er halt geschminkt raus. Aber in der Folge ist es halt so, ganz kurz, die geht halt dann geschminkt raus und irgendwann kommen sie ungeschminkt wieder und sagt, nee, ich bin der, ich bin und ich möchte mich nicht verstellen irgendwie und das fand ich, daraufhin outet die Großmutter sich auch, aber ich trotzdem, mein Hauptproblem, auch wenn es diese Aspekte sind, es wirkt so ein wenig, wie sagt man so schön, so over the top, also so ein wenig konstruiert und gestellt. Also mir, also vielleicht ist es aber auch diese Lebensfreude der Kubaner, keine Ahnung, die mir dann ein bisschen zu viel ist oder sowas. Also ich finde es konstruiert, zu sehr konstruiert.
Ja? Ja gut, also sie müssen ja irgendwie auf das Thema kommen und es muss ja irgendetwas in der Geschichte passieren, dass das überhaupt zur Sprache kommt, das ist klar. Aber für mich ist das alles so, also gerade mit dem Schminken, also sie ist halt wirklich schwarze Brille, hat immer einen Dutt, also ich fand es so lustig, als ich jetzt vorgeguckt habe, auch meine Haare nur irgendwie ganz komisch hochgemacht, sah genauso aus, halt auch die schwarze Brille auf, halt, ja, hallo, Identifikationsfigur. und sie ist halt cool mit sich, die hat die ganze Zeit ihre Schuluniform an, da irgend so einen lapprischen Rock noch dazu und sie will halt irgendwas in der Kantine, einen Kompost, ne, will sie auch irgendwie.
Die arbeitet dort, glaube ich, und kriegt irgendwas entgegengeworfen oder einen Burger.
Ja, irgendein Projekt initiieren und sie wird aber nicht da, sie ist halt nicht die Coole in der Schule und halt jetzt nicht hier eben, weil sie nicht geschminkt ist und weil sie nur ihre Haare jedes Mal nach oben macht, anstatt ihr langes, schwarzes Haar noch mit einem Haarband zu schmücken, was ja dann letztendlich die Großmutter macht, weil sie sagt, komm, sie kommt mitten in der Nacht mit einem riesen Schminkkoffer in ihr Zimmer und will sie plötzlich schminken.
Für die Männer, weil ist wahrscheinlich der Anteil, stellt euch so einen riesengroßen Handwerkskoffer vor, den ihr so ausklappen könnt und dann hat die noch so einen Etagenleiter ausziehen.
Ja.
Gefühlt 100 Lippenstifte und Nagellack und also was, ein riesengroßes Pensum jedenfalls, aber das ist auch so ein Ding. Stell dir mal vor, deine Großmutter würde nachts oder um 4 Uhr morgens neben dir stehen.
Das ist halt der Humor der Serie, das ist ein bisschen, nicht Slapstick, aber das muss halt natürlich das creepy as fuck und keine Ahnung, aber ja, das sehe ich jetzt nicht so eng. Und da aber kommt es ja, auch wenn du jetzt vielleicht sagst, dass da einige Schritte dahin ein bisschen holprig sind, aber zumindest das versöhnliche Ende dann von Großmutter und Enkelin, als sie da nochmal zu ihr mitten in der Nacht kommt und dann aber ist die, ich weiß nicht, kann man es verraten oder ist jetzt, nimmt es jetzt den Zauber?
Ach nee, wie gesagt, ich habe die erste Folge ja auch zweimal geguckt, das nimmt es den auch. Also wie gesagt, ich habe ja nichts gegen die Serie per se. Ne?
Und dann ist eben die Großmutter das erste Mal in ihrem Leben, man sagt sie zumindest, ungeschminkt und zeigt sich so ihrer Enkelin und sagt eben, jetzt versteht sie würde so niemals rausgehen.
Aber es war auch wie Tag und Nacht, die Frau, das haben sie gut gemacht irgendwie, aber die Auflösung am Ende, hast du doch hier, was war's, Eyeliner, Kajal, irgendwas?
Ja, genau.
Und sie, nein, und rennt raus.
Mascara drauf und dann haut die Oma ab.
Oder Mascara.
Sehr schön. Ja, und ganz kurz noch, weil ich die Folge gestern erst noch gesehen habe, unsere Elena, also die Tochter, hat eben eine beste Freundin, die wird auch ganz lustig eingeführt, die ist plötzlich da und ist halt so in diesem Krufti-Style, also hat irgendwie dunkel geschminkte Lippen, schwarze Haare und so ein bisschen der Ton sehr hell. Und das ist ganz lustig, jedenfalls in einer späteren Folge wird es total dramatisch, weil sie aus Mexiko stammt, oder, beziehungsweise ihre Eltern, also sie wird dann auch gesagt, sie war noch nie in Mexiko. Und ihre Eltern wurden abgeschoben und es kommt einfach so, bam, was ist plötzlich hier, saß da mit Gänsehaut und dann muss sie flüchten und muss dann auch, also erst wird überlegt, ja, sie kann doch noch hier bleiben, will natürlich Elena und das geht natürlich nicht. Und ja, dann ist eine ganz total herzzerreißende Szene, wenn diese beste Freundin dann nach Texas oder so zu ihrem Cousin muss und alle stehen sie da mit verheulten Augen. Also, das ist so, wow, wie furchtbar ist das? Und so gut dargestellt. Und dann war eben unsere Hauptdarstellerin auch die Penelope, die ich vor uns gesagt habe, immer mit fetten Grinsen läuft sie rum und da war sie komplett ausgewechselt und ja, also das kann die Serie auch sehr gut, ohne aufgesetzt zu wirken, zumindest in my opinion. Von daher kann ich das nur empfehlen, was gerade schon gesagt, es gibt noch den Vermieter Schneider, der ist so ein bisschen
das
so
Klischee ein in Person.
Lebemann.
Also, der ist so eine Lebemann oder ist der schwul? Also ich weiß es nicht, aber der hat so, der passt nicht so rein in das Konzept, weißt du? Also der ist ja wie der umgedreht, wie der Arzt genauso ist, der nicht Nein sagen kann, ist der halt, der die ganze Zeit versucht, in der Wohnung irgendwie da zu sein und irgendwie ein bisschen mitzumachen, ist immer gut angezogen, macht der erst irgendeine, die Mutter eigentlich an? Ich weiß gar nicht. Oder will der was von der Mutter? Ach, keine Ahnung.
Naja, ich denke mal, ich hoffe jetzt, dass die Serie noch ein paar Staffeln geht und dann wird es, oder weiß nicht.
Aber also würden die beiden zusammenpassen? Nee, die sind da auch so wie Feuer und Wasser.
Mal Love Interest, kann ich jetzt nicht sagen. Da muss ich so vielleicht schlecht sagen, vielleicht, wenn ich die erste Staffel gesehen habe. aber ja, ich weiß gar nicht, dass er ist der Vermieter, irgendwie ist sein Vater ist wohl sehr reich oder sein Stiefvater und der hat ja auch keinen Job, oder? Hat er einen Job?
Nee, deswegen ja, der kommt immer zu jeder Tageszeit, er hat aber handwerklich, also er ist ja der alles in Ordnung macht und irgendwann ist die Spüle kaputt oder irgendwas ist kaputt und er soll das machen und naja, also man hätte lieber jemanden damit rufen sollen, der sich damit auskennt.
Ja, aber er ist halt lustig, ist halt irgendwie noch einer, der mit einem Gebäude wohnt, der sich super mit allen versteht, der auch von der Familie angenommen wird, der ständig zum Essen kommt und morgens auch gerne einen Kaffee haben will.
Sich zum Essen einlädt, glaube ich, aber eher, oder?
Ja, heute sind wir. Also, ja, das auf die Details habe ich da jetzt nicht geahnt, aber ich finde dann die Interaktion mit ihm immer sehr, sehr launig. Also er hatte jetzt auch noch nicht so, also er hatte ja, was ich gesehen habe, noch keinen eigenen Handlungsstrang mehr, sondern nur, also er ist halt auch so ein bisschen so Barney Stinson-mäßig, dass er irgendwelche Mädels bei ihm übernachten und morgens am besten schon mit den ersten Haarencreme weg sein sollen. Sehr lustig war die Folge, ich weiß nicht, ob das du die gesehen hast, wenn sie erklären, was Mansplaining ist und er die ganze Zeit, ja, das ist doch, wenn Männer, Frauen, die aber es eigentlich
kanntest wissen, du den
erklären
Ausdruck?
Sollen.
Ja, hast du den schon mal gehört? Ich habe den vorher noch nie gehört.
Ja, ich kenne da auch sehr viele Männer, die das machen.
Ja?
Ja, kannst ja mal drauf achten.
Okay, ich versuche.
Okay, gut. Ja, also der Schneider noch, ich finde ihn ganz okay als Rolle. Ist jetzt.
Ja, der rundet das Bild so ab, aber hat halt
in
meinen Augen auch so, also das ist auch noch so mal so für mich hier zumindest so eine Klischeefigur. Aber vielleicht gucke ich trotzdem noch eine Folge mal weiter, um Anne-Marie einen Gefallen zu tun.
Nur empfehlen. Ja, mir ist das egal. Also ich habe hier.
Aber Erik hält sich hier zurück. Erik ist da begeistert von dieser Serie bestimmt.
Ihr habt
oder?
Euch so schön unterhalten, ja. Ich wollte jetzt nicht auch. Großartig.
Erik hat Abendessen gemacht.
Ich habe vorhin schon gegessen. Ihr habt viel mehr geguckt als ich, deswegen wollte ich mich da jetzt nicht ganz so sehr. Ich habe, glaube ich, eine oder zwei Folgen geguckt und fand die auch sehr, sehr nett. Die Serie, auch die Darstellerin super, den Steven Tobolowski. Also ich bleibe da auf jeden Fall dran und gucke den Rest dann auch noch. Ansonsten kann ich alles unterschreiben, was ihr schon gesagt habt.
Sehr schön. Dann dreimal Daumen hoch.
Mit Einschränkung bei mir, aber wie gesagt, man muss halt auch dieses vielleicht etwas aufgesetzte mögen, aber trotzdem. Ja, doch irgendwie schon. Ich meine,
das ist ja auch ist doch hier in front of a live studio audience, oder?
Also da bin ich mir nicht sicher. Das ist gut, dass du das nochmal ansprichst. Also dieser Laugh-Track, der da drauf ist.
Ich glaube, das ist echt. Also das schon.
Das wirkt immer zu.
Hat Netflix ein richtiges Studio, wo die sowas live aufnehmen, ja?
Ja, ist ja nicht Netflix, ist ja das, weiß nicht, Warner Brothers, Paramount.
Sony Pictures.
Das musst du doch dann gesehen haben, oder?
Na gut, also das soll es dann auch gewesen sein zu One Day at a Time.
Warte mal, ein Satz noch. Da warst du schon extra vor Ort und hast es nicht geprüft. Also,
du warst nicht bei der Aufnahme dabei.
Schickt man dich da extra hin? Hier
wir waren bei James Corden.
Und war gut?
Ja.
Hast du laut genug gelacht, dass man dich hören, wenn man welche wissen wollte? Fällt dir vor,
ja, ich fand es ja so lustig vorher, der
Anklatscher.
Ja. Und dann immer schön klatschen und dann am Anfang, wenn er sein Stand-up macht, schön lachen und so, auch wenn ihr normalerweise, wenn ihr zu Hause gucken würdet und nicht lacht. Und dann fand ich das so lustig, als er angefangen hat und ich glaube, der erste oder zweite Gag war halt echt nicht, also war halt okay, aber ich würde zu Hause nicht drüber lachen. Und da haben aber so viele andere Leute gelacht, dass ich dann auch so ganz hysterisch fake gelacht habe. Und dann habe ich natürlich darüber gelacht, wie dumm ich gelacht habe. Und ach, das war sehr schön.
Lohnt sich also auf alle Fälle mal.
Kann
wenn
ich
man
nur
dort
empfehlen.
Ist. Hast du den Karten vorher eigentlich gebucht oder wie bist du direkt live quasi?
Da gibt's so, ich habe das gegoogelt und dann so eine Website von den ganzen Late-Night-Shows und dann musst du halt gucken, wenn die Termine wieder frei sind. Und dann konntest du dich da anmelden. Also wir hätten auch zu Conan O'Brien gehen können.
Ja.
Aber der war weiter mit der U-Bahn zu fahren. Und dann haben wir das genommen, weil James Corden genau in der West Hollywood da, also ganz einfach zu erreichen. Und dann sind wir dahin gegangen. Und wir wollten ja eigentlich zu Ellen DeGeneres, aber da sind die Tickets halt echt. Also ich weiß nicht, wie du da rankommen willst, musst du ja wahrscheinlich
ein Jahr
dreimal
vorher
am Tag auf die Website gucken, wann die frei sind. Und dann musst du auch noch Glück haben, dass sie zugewiesen werden. Und ja.
Na gut, dann kommen wir, du hast noch ein paar News, beziehungsweise hast du das Ende gesehen anscheinend von The Good Place und bist begeistert.
Habt ihr, guckt ihr Good Place noch?
Ich nicht, ne. Erik, vielleicht. Oder vielleicht sammelt er auch nur,
ich weiß. Ich hab's nicht. Noch nicht bis ganz zu Ende geguckt. Mir fehlen, glaube ich, noch so 2-3 Folgen oder so.
Aber Daniel, hat es dir nicht gefallen?
Nee, nicht so, dass ich es weitergucken muss. Ich habe, glaube ich, 2 Folgen geguckt und dann hat es mir gereicht.
Okay. Also ja. Es war ja nur noch mal kurz, um alle abzuholen. Es war die neue Comedy von Kristen Bell und Ted Danson, wo ja irgendwie die Prämisse war, dass sie gestorben ist und auf der Erde war sie eben, was?
Nee, ich lache nur, weil jetzt, wo du gerade anfängst mit erzählen, fallen mir wieder so viele Szenen aus der Serie ein, wo ich mich kaputt
lachen muss. Das ist schön. Dann guck weiter, weil, ja.
Boah. Ja, klar, ich habe mir alles bei Amazon gekauft, die ganze Staffel digital hier. Ich muss bloß mal dazu kommen. Ja.
Genau, also sie, bevor sie gestorben ist, war sie eben ein sehr egozentrischer, arroganter, furchtbarer Mensch, hat eben alle Leute schlecht behandelt, hat Leute betrogen, hat geklaut und ach, also wirklich mieseste von miesen. Und sie stirbt eben, kommt im Himmel an oder ja, kommt in der nächsten Fähre an, wie auch immer man das alles nennt. Und ihr wird eben gesagt, ja, es gibt, wenn man stirbt, Good Place und Bad Place. Und sie waren eben ein guter Mensch. Die haben so und so viele Punkte gesammelt und sind jetzt im Good Place. Und sie denkt nur, hä? Ich war doch ganz schön scheiße. Also so weit geht die Selbstreflexion. Und dann findet sie eben raus, dass da ein Fehler unterlaufen ist. Aber sie merkt dann auch, oder sie hört, wie böse
nachdem
wohl
sie ihre Wohnung gesehen hat mit den ganzen, war das Clowns?
Mit Clowns.
Harlequin.
Ja, ja, Clowns, genau. Ja. So. Genau, sie wird eben verwechselt. Also es gibt die Richtige natürlich, die gestorben ist, die ist jetzt im Bad Place und weil ja alle denken, sie ist die Richtige, wurde eben ihr Haus nach den Vorlieben der Falschen eingerichtet und die steht eben total auf ganz bunt und halt ein sehr, sehr kleines Haus. Alle anderen haben riesige Villen und sie so ein ganz kleines Haus und alles voller Clowns, weil sie eben Clowns liebt und Kristen Bell ist total creepy. Jedenfalls ist das eine sehr, sehr amüsante Comedy gewesen. Es gab jetzt 13 Folgen in der ersten Staffel und das hatte ich ja, glaube ich, auch schon mal gesagt, dass die Serie mich total, also schon nach 5-6 Folgen, total überrascht hat, dass es in jeder Folge so quasi eine neue Entdeckung und wieder ein Cliffhanger, der dann aber auch sofort aufgelöst wurde, also jetzt keine Sache, die ewig in die Länge gezogen wurde, also da war ich schon total überrascht. Und jetzt, Leute, setzt euch hin, ihr werdet es nicht glauben, ich werde jetzt natürlich nichts spoilern, weil das wäre ganz schön scheiße. Das Finale, das Ende von der ersten Staffel ist so richtig Game Changer, ist so richtig what the fuck. Du hast, also ich muss es jetzt auch bald machen, nochmal die ganze Staffel gucken, weil jetzt alles anders ist, wirklich. Damit hättest du nie gerechnet, also boah, ich war total geflasht. Also hätte ich nie damit, also es ist ja einfach nur eine Comedy-Serie. Aber what the fuck? Daniel, du musst es unbedingt gucken.
Wie viele Folgen gibt es da? Ich
muss noch anfangen mit weitergucken.
Ja. Ja, also 13 Folgen.
Ach so, 13, das kriegt man vielleicht noch hin. Streamt das irgendeiner schon? Amazon, Netflix oder so?
Weiß nicht, ich muss mal gucken, bei wer streamt es? Ich habe es ja bei Amazon gekauft. Da kannst du es kaufen.
So
in OV.
Nee, ich guck mal nebenbei, ob es vielleicht irgendwo gestreamt wird.
Aber also, wenn es dir halt jetzt nicht so gut gefällt, dann guckst du auch nicht weiter. Aber verstehe
ja,
ich gar
nee,
nicht.
Ja, aber es gibt ja manchmal so Comedies, die einen wirklich so begeistern. Und manche, die, wo man so hängen bleibt. Also bei Amazon ist es verfügbar, wahrscheinlich wirklich nur als Kaufgeschichte.
Aber Annemarie, weil du sagtest, das hatte ich so nach 5-6 Folgen so abgeholt. Das ist so eine Serie, was ich vorhin bei The OA meinte. Das hat mich ja in der ersten Folge überhaupt nicht
gerissen. Nee, abgeholt. Doch.
Das hat mich toll. Gleich in der ersten Folge umgehauen.
Ja, doch, Humor. Mich auch. Mhm. Nee, ich meine, dass die halt immer was Neues hatten und halt auch immer schon Sachen enthüllt haben und irgendwelche Verstrickung oder dann stellt sie wieder Mist an und dann passiert was und dann kommt das teilweise schon raus, tease ich jetzt mal so ein bisschen an und also und dann kommen andere Leute, mit denen du denkst, da hättest du gedacht, die kommen jetzt erst in der dritten Staffel und dann, also ohne jetzt zu spoilern, aber das meinte ich eben, dass sie halt so smart sind und dass da auch wieder so natürlicher Prozess schon passiert, so schnell, anstatt dann, was ja manchmal andere Serien machen, aber das ist jetzt vielleicht einfach nicht mehr so, war vielleicht so Anfang der 2000er, weil ich merke gerade, wenn ich überlege, viele Serien sind relativ schnell, was mir gefällt. Egal, das meinte ich also eher damit.
Wir bleiben vielleicht mal dran, wenn du sagst, es ist so fantastisch am Ende. Vielleicht ist ja nicht ewig lang.
Genau, gönn dir das mal. Dazu kann ich auch kurz sagen, also wer es jetzt nicht mitgekriegt hat, war ja in Los Angeles im Urlaub. Und vielleicht machen wir da irgendwann, erzähle ich mal ein bisschen was, weil wir auch einige Studiotouren und so gemacht haben. Aber wir waren auch in den Paramount Studios und Universal Studios, wo es eben auch hier Harry Potter World und Springfield und alles Mögliche gibt. Und da konnte man auch eine Tour machen. Und da sind wir auch durchs Set von The Good Place gefahren. Und da habe ich auch, da gibt es ja in der Serie hier Joghurt, Joghurt, Joghurt. Das habe ich alles gesehen. Das war da. Das war sehr schön. Und ich bin mir eigentlich auch Kristen Bell von Weitem gesehen zu haben. Aber vielleicht war es nur eine andere dünne, kleine, blonde Frau. Aber
haben die gerade gedreht, oder?
Ja, ja. Das war ja jetzt Anfang Januar. Nach den Globes haben die alle wieder angefangen zu drehen. Oh. Und
aber dann würden die ja für die zweite Staffel drehen schon, oder?
Ist ja jetzt auch verlängert.
Ach so, okay. Dann könnte es passen.
Genau, das könnte ich ja mal noch hinten mit anfügen. Also, ja, das...
Was gibt's denn Neues bei Blackish? Bist du da wieder eingestiegen oder findest du das so toll oder warum steht das nochmal auf deiner Liste?
Also ich bin ja immer noch schon seit dritte Staffel ist ja jetzt schon und fand es ja nicht schlecht. War immer auf aktuellen Stand und kann es sowieso immer nur empfehlen. Und dieses Jahr, ich weiß jetzt gar nicht, ob das auch dritte Staffel oder Ende zweite Staffel war, da haben sie es ja schon mal total rausgerissen, als es darum ging, also sowieso ist ja schon der Name Blackish, ist eine komplett schwarze Familie und die triggern ja sehr viel Gesellschaftsprobleme, gesellschaftskritische Angelegenheiten und da gab es schon mal eine echt harte Folge, als es eben um Polizeigewalt gegenüber Schwarzen geht, wo dann die ganze Familie am Fernseher gesehen hat, wie ein Polizist, der augenscheinlich einen Jugendlichen erschossen hat, dann freikommt, bla. Und das war alles schon sehr Gänsehautmoment. Und ich glaube, das habe ich hier auch schon mal empfohlen. Und jetzt Anfang Januar haben sie eben eine Folge gemacht, die sich unmittelbar nach der Wahl von Trump Mitte November abgespielt hat. Und die war von vorne bis hinten super geschrieben, super gespielt. Ich saß hier und habe geheult. Das war so toll gemacht, weil, ich weiß nicht, Blackish, also Familie, also Eltern, dann haben die vier Kinder, dann gibt es noch die Großeltern und jeder kam zu Wort, jeder hat was gesagt, dann unser Hauptdarsteller arbeitet in einer Werbeagentur von dessen Geschäftsführer ein alter weißer Mann ist. Und da hat eben auch das ganze Kollegium nach dem Tag nach der Wahl oder beziehungsweise eigentlich Wochen nach der Wahl, jeden Tag kam ja irgendwas anderes und konnten nicht arbeiten, sondern haben sich nur immer darüber gestritten. Und wer ist jetzt schuld? Wer hat gewählt? Die weißen Männer? Nein, die schwarzen Frauen haben ihn gewählt. Und dann, nein, eigentlich sind die Schwulen schuld. Und das aber so gänsehautmäßig dargestellt. Und dann am Ende hält unser Hauptdarsteller Dre, ja genau, zu Beginn und Ende der eigentlich fast jede Folge, dass er eben einen Monolog über die gespielten Szenen hält. Und da hält er einen Monolog, wo echt, also war...
Die Serie ist sowieso besser, als ich am Anfang dachte. Ich hatte nämlich auch nochmal einen Podcast über die Macher gehört und das dahinter und was alles so dahinter steckt. Und man kriegt die schnell in den falschen Hals, glaube ich, wenn man sich nicht ein bisschen drauf einlässt. Also so schlecht ist sie nicht. Und ich werde sie irgendwann auch nochmal gucken. Also die ist vielleicht so ein bisschen in die Richtung The Carmichael Show auf einem anderen Niveau, auf eine andere humoristische Art, in Anführungszeichen. Aber trotzdem sehr zu empfehlen.
Ja, also auf der einen Seite ist es wirklich auch die klassische Familien-Sitcom mit ganz normalen, ich sage jetzt mal Problemen, nein, die haben vier Kinder, aber auf der anderen Seite greifen sie eben diese Themen auf, an die sich manche Comedy-Serien, ich sage jetzt mal Modern Family, was haben die, welche Staffel ist jetzt, 8., 9. Staffel, wann haben die mal irgendein Thema wirklich behandelt, was jetzt nicht darum ging, dass, was weiß ich, da jemand nicht Captain des Lacrosse-Teams wurde oder irgend sowas. Also was haben die mal wirklich gemacht, außer eben in der ersten Staffel ein homosexuelles Paar gehabt, das sein Mädchen adoptiert. Also ansonsten kann ich mich da an nichts erinnern. Und da ist das eigentlich jede zweite Folge, ist da irgendwas. Und da hat er auch zu Recht jetzt bei den Globes, da war ich ja auch, Tracy Ellis Ross, die eben die Mutter spielt, die Bo, die hat den Globe gewonnen, weil die echt eine super starke, tolle Figur darstellt, der du das alles von vorne bis hinten glaubst und die quasi jetzt die Mutter Amerikas ist, wenn man da so von früher diese ganzen, also es war hier dieses One Day at a Time, schlägt da ja in die Kerbe rein zwischen 60ern und 90ern, diese ganzen Familienserien. Und das kommt ja jetzt, habe ich ja das Gefühl, alles wieder. Es gibt ja noch Fresh off the Boat, dann diese 80er-Serie, welche ist das? Die gucke ich nicht. Mit M?
Mit M?
Oder? Ach, The Goldbergs. Ja, nee, doch nicht mit M. Ja, das ist ja alles so. Und ja, aber Blackish kann ich sowieso immer nur empfehlen. Und wer, also da muss man jetzt auch nicht jede Folge gesehen haben, um vielleicht, also die hieß Lemons.
Das ist die Folge mit Trump jetzt, oder was?
Ja, genau.
Ist die also aktuellste die kann ich wirklich,
ja, ich glaube, 2 oder 3 gab es jetzt okay. noch. Wie gesagt, war ja Anfang Januar. Jetzt haben wir jetzt der 31. Da kann man, wenn man weiß, okay, es gibt eine Familie mit 8 Mitgliedern und also mehr muss man da ja eigentlich, kann man auf jeden Fall mal gucken, wenn man mal in Stimmung ist.
Na gut, dann das war's. Kommen wir jetzt zur letzten Serie des Podcasts und da übergebe ich einfach mal im kurzen Dienstweg oder auf dem kurzen Dienstweg das Mikrofon an Erik. Falling Water, eine, ich weiß gar nicht, ob das Amazon-exklusiv produziert worden ist, jedenfalls läuft es bei Amazon. 10 Episoden, kann man, glaube ich, ein Stück weggucken.
Ja, wenn man will, ne?
Wenn man es mag.
Wenn man die Zeit hat. Ich habe von der Serie Falling Waters vorher noch nie, oder nee, Falling Water vorher noch nie was gehört gehabt. Und musste jetzt im Rahmen dieser Sendung hier das mal gucken. Ja, ist natürlich bei Amazon verfügbar. Das heißt, wer da Prime hat, kann da locker mal reinschauen. Und nachdem das so begonnen hatte, die erste Folge, dachte ich schon, oh nein. Weil ich hatte vorher irgendwie The OA geschaut. Und das hat mir, wenn ihr aufmerksam zugehört habt, war das nicht so der Riesenkracher für mich. Und dann fing das auch so ein bisschen sehr stark Mystery-mäßig an. Und habe ich schon gedacht, um Gottes Willen. Aber ja, es geht darum, dass eine Frau, wie heißt die, Tess, glaube ich. Die stellt irgendwie fest, dass wenn sie träumt, sie hat irgendwie ganz komische Träume, die drehen sich immer so um ähnliche Sachen und sie denkt doch mal, sie träumt doch mal, sie hätte ein Kind gehabt und lässt sich dann untersuchen oder will sich untersuchen lassen, weil sie da gar nicht so sicher ist oder sie fühlt so, sie hätte eins mal gehabt und alles ist irgendwie ganz komisch und wir lernen dann noch ein paar andere Leute kennen. Ich glaube, der heißt Burton oder so. Der hat auch irgendwelche Träume, die sich um ähnliche Dinge drehen und teilweise überlappen sich die Träume von diesen fremden Personen. Und das wissen die natürlich erstmal nicht, weil es offenbart ja nicht irgendjemand nun irgendwelchen Fremden da nun seine Träume und um dann festzustellen, so ups, wir haben ja dieselben Träume, sondern an diese Tess tritt dann nachher mal so ein, ja, so ein dubioser Typ heran, der erst sagt so, ja, ich gebe ihnen Geld, wenn sie aufs Hotelzimmer kommen und dort mit einem fremden Mann schlafen und sie erstmal so, was?
Na gut, du musst gleich ganz kurz noch voraussetzen, also sie ist so ein Trendhunter, also sie geht so in, ich sag mal, die Bronx, sieht irgendeine das Kleinigkeit und bestimmt damit den Trend für das nächste Jahr und er wird ihr, also dieser etwas suspekte Mann, wie auch immer der hieß, wird ihr aber über so einen Firmenkontakt vorgestellt.
Ach, stimmt, ja.
Es ist nicht jetzt ganz so anrüchig, wie du es jetzt dargestellt hast, es geht nicht darum, hier kommen sie mit ins Zimmer und schlafen sie mit dem Mann. Stimmt. Das wird schon relativ schnell aufgeklärt, dass es nicht um Sex geht.
Also sie soll sich mit dem Typ mal treffen, nee, erst so auf geschäftlicher Ebene und dann sagt er aber ihr, oder sie hat dann, lehnt erst ab und dann macht er aber doch nochmal eine Annäherung und sagt ihr das dann aber so ziemlich doppeldeutig und klärt das aber schnell auf, um was es geht, nämlich, dass sie wirklich nur richtig schlafen soll und der andere, der dort auch mit im Zimmer liegen wird, mit dem sie in Anführungszeichen schlafen soll, der träumt halt auch und die wollen halt dann die Träume synchronisieren, sie soll dann, wenn sie aufgewacht hat, soll sie sagen, was sie gesehen hat und in diesem Traum trifft sie halt wirklich diesen anderen Typen, der da gerade schläft und der, ja, macht irgendwas, der hat irgendwo ein Loch in der Erde von so einem, nee, im Fußboden von irgendeinem Zimmer und seilt sich da mit irgendeinem Seil da ab und er sagt noch, sie soll dem das nicht erzählen, sondern soll stattdessen was anderes erzählen, dass der irgendwie Klavier gespielt hat und so. Und das wundert sie erstmal so ein bisschen, macht sie das dann auch, als sie aufwacht, ist der Typ neben ihrem Bett weg und Sie erzählt dann das, was ihr aufgetragen wurde, also dass sie nur Klavierspielen gesehen hat. Da flippt der andere gleich aus und sagt, ja, was, ja, und genau so. Und irgendwie, der Typ hatte ihr noch versprochen, dass er Informationen hat über ihr Kind. Und deswegen ist sie dann eigentlich auch mit ihm mitgegangen, weil zum ersten Mal sagt ihr jemand völlig Fremdes, das, was sie schon immer vermutet hat, nämlich, dass sie irgendwie mal ein Kind hatte und irgendwie ist ihr das weggenommen worden. Und er gibt ihr dann auch so eine Information von so einer Klinik, wo sie da so eine, wie nennt sich das, Wirbelsäulen, Narkose hier, PDA oder so, ne? Ist das doch bei Schwangerschaft, glaube ich, ne? Oder?
Oh ja, frag mich nicht jetzt. Also ich weiß, was du meinst, sagen wir mal so.
Genau, irgendwie so eine PDA, also das ist dann so eine Spritze, die dann hinten rein, damit die Wehen und alles das nicht so wehtut. Genau. Und da hat sie halt irgendwie, oder gibt er ihr eine Rechnung, die auf ihren Namen ausgestellt ist, ein relativ kleiner Betrag und sie soll dann mal dahin gehen in das Krankenhaus und fragen, warum sie die Rechnung da nie eingetrieben haben, ne? Und was da überhaupt dahinter steckt, was damit zusammenhängt. Und ja, das ist eigentlich so die Pilotfolge. Mehr habe ich auch noch nicht geguckt. Ich finde es aber interessanter als dieses DOA, weil irgendwie das mit den Träumen gab es ja schon in diversen Kinofilmen auch. Also das wirkt so ein bisschen auch, was weiß ich, Matrix oder wie The Cell. Gab es mal einen Film mit Jennifer Lopez, wo die auch so in die Träume reingehen konnte. Und die Prämisse ist eigentlich ganz interessant. Und hier bei dieser Serie interessiert mich halt, was die da irgendwie noch draus machen, ja, aus diesem Thema, dass man gegenseitig in die Träume von anderen reingehen kann, sich bewegen kann. Und da sind natürlich dann auch Dinge möglich, die in der realen Welt nicht möglich sind. Und da bin ich einfach interessiert daran, was die da jetzt draus machen. Deswegen interessiert mich das mehr als dieses DOA und den Mystery-Serien der heutigen Sendung. Und ja, weiß nicht.
Das Gute bei der Serie ist, glaube ich, auch, also erstens, Falling Water hat halt auch eine Bedeutung innerhalb dieser Serie. Also immer mal sehen diese im Traum Beteiligten eben fließendes Wasser irgendwo lang gehen. Und das, was ich gerade sagen wollte, was besonders ist und was ich gut finde an dieser Serie, deswegen ist, wenn man sich diesen Trailer anschaut, der auch ein bisschen misleading, also der hat mich nicht so mitgenommen wie die Serie nach, also die Pilotfolge an sich, dass ganz oft es auch so Schnittmengen für den Zuschauer gibt, wo man denkt, der erlebt das jetzt gerade real und dann wacht er wieder auf und dann ist dann quasi so dieser Punkt, wo man nicht mehr weiß, was genau jetzt Realität ist und was Fiktion ist, aufgebrochen. Und ich glaube, dieses Zusammenspiel dieser verschiedenen, also ich glaube, dass es nach am Ende wahrscheinlich von diesen einzelnen, ich weiß nicht, wie viele Personen das waren, 5 oder 6 Personen, so eine Art kollektives Gruppenträumen ist, dass nachher irgendwas Großes offenbart, was natürlich immer dann auch die Möglichkeit gibt, da kolossal zu scheitern. Aber trotzdem hat diese Serie, hat was ich unterschreiben kann, wie du schon meintest, und das ist halt eine relativ spannende Geschichte, und letztlich sich ausdehnen kann, die ganze Geschichte. Es sind ja, was habe ich gesagt, 10 Episoden, eine Stunde, so Pi mal Daumen, hat was, macht Spaß.
Ach, eine Storylinie hatte ich da noch ganz vergessen, die mit dem Polizisten da, der da ermittelt und dann ist so ein komischer Massenselbstmord und dann kommt halt auch immer dieses eine Wort mit diesem Topeka, tritt dann auch immer wieder auf. Ja. Annemarie, sorry,
du? Ja, Annemarie, du bist da überhaupt nicht warm geworden mit der ersten Folge.
Oder ja,
der
Serie. Aber ich muss dazu sagen, also ich habe die erste auch nicht zu Ende geguckt, weil ich mich halt, also ich fand die Charaktere total unspannend und muss dazu sagen, ich war jetzt eine Woche krank geschrieben und wollte das die ganze Zeit gucken, aber war nie so ein also ich wusste, das ist halt so ein bisschen übernatürlich und irgendwas mit Träumen und nur bestimmte Leute in der Bevölkerungsgruppe und halt so ein bisschen spooky und hatte da nie so Lust drauf und war halt irgendwie halt jetzt, muss ich jetzt mal sagen, ganz schön angeschlagen im Kopf und
mehr als sonst.
Vielleicht.
Was? Bitte? Ist ja mehr als sonst.
Ja, tatsächlich noch mehr. Und hab das halt sowieso immer schon total vor mir hergeschoben und dachte, oh nee, musst du mal gucken und kannst dich hier auf 30 Folgen One Day at a Time stützen. Dann kriegst du wieder Ärger von Daniel. Ja, und hab's dann jetzt irgendwie noch mir so reingequetscht und gesagt, scheiße, jetzt guckst du es halt. Vielleicht war das der Fehler, weil wenn ich das jetzt so von Eric höre, das klingt eigentlich gar nicht so schlecht. Also ich finde das eigentlich ganz interessant und das muss ich jetzt vielleicht zugeben, bin ich vielleicht echt mit dem falschen Fuß in den Fernseher getreten, als ich dabei sein wollte, um das zu gucken. Ich finde es jetzt eigentlich gar nicht so schlecht. Also mehr so als, ich weiß nicht, wie viel, es ging ja auch so ewig, es ging ja eine Stunde oder so und ich habe so 40 Minuten oder 30 geguckt und vielleicht gebe ich dem Ganzen nochmal eine Chance.
Das eigentlich Interessante hast du ja noch gar nicht gesehen. Da hast du erstmal nur so die Exposition von verschiedenen Figuren
gesehen. Ja, ich weiß, ist eigentlich ein totaler Fehler, aber ich war halt so, Und es ist halt ja, nichts passiert eben, ja.
Kannst
und
vielleicht ja die Serie mal bis Ende der Woche mal wegschniefen hier, das schaffst du doch.
Ja, genau. Also vielleicht, ja, das ist jetzt meine Punktzahl wahrscheinlich nicht gerechtfertigt.
Aber vielleicht ist es trotzdem interessanter. Also mir ging es ja nach dem Trailer auch so, es war eigentlich eine der Serien, wo ich kurz was gehört hatte davon und dachte, die Grundprämisse klingt nicht schlecht. Und dann nochmal, wie gesagt, den Trailer geschaut und dachte mir, oh nee, musst du dir nicht antun, der war irgendwie grottenschlecht, hat mich überhaupt nicht gereizt. Und dann für den Podcast angefangen, die Serie zu schauen und dachte mir so, hat doch was. Hat irgendwie Aspekte, die man so nicht gefunden hätte. Aber wie gesagt, mit Serien ist es immer so. Ich denke mal, ich hoffe mal, ich werde sie vielleicht bis zum nächsten Mal zu Ende geschaut haben. Erik, bleibst du jetzt komplett dran oder wartest du noch ein bisschen?
Schaffst du noch Freiräume? Ich habe bei Amazon auf meiner Liste drauf hier und wenn ich mal wieder Zeit habe, werde ich dann mal weiter gucken. Aber momentan ist erstmal Oscar-Vorbereitung. Als nächstes steht La La Land an und dann ja noch die anderen Sachen, Moonlight und Lion und sowas. Das läuft ja jetzt alles demnächst so an.
Gibt ja nicht viel Serien, was ich momentan gucke, insofern passt das schon mal irgendwie mit rein.
So, so zum Thema, ein was noch, Thema Traum und so weiter, weil wir das gerade in der Serie hatten. Wir hatten gestern gerade einen Film in der Sneak Preview, in der OV lief der, der heißt in der OV Monster Calls. In der deutschen Version heißt der 7 Minuten nach Mitternacht. Da geht es auch sehr um das Thema mit Träumen und Träume, was ist Traum, was ist Realität und ziemlich gut gewesen, ja.
Anne-Marie, du noch einen Tipp am Rande an Serien und Filmen, was du gesehen hast in der Zeit. Das ist ja doch schon ein Weilchen her, seitdem wir uns das letzte Mal gesprochen haben.
Ja, aber schon 3 Wochen im Urlaub.
Das hindert dich doch sonst nicht daran, mindestens 5 Serien zu Ende zu schauen.
Alex hatte mir verboten, dass ich Fernsehen oder Serien im Urlaub gucke. Wir haben nur, ja, der Preis ist heiß.
Scheiße, das läuft ja da drüben noch.
The price is right. Hoch und runter. Und ich habe gar nicht so viel geguckt. Also ich habe Shameless jetzt die letzte Staffel. Also die lief ja schon im November, glaube ich, aus. Oder Dezember.
US-Version oder die britische Version?
Ja, US. Ja, ich bin ja da irgendwie nie an UK gekommen. Hat mir auch wieder sehr, sehr gut gefallen. Da, die wurden ja jetzt auch für eine 8. Staffel verlängert. Scandal ist wieder da. Da muss ich ja echt sagen, bin ich ja totales Opfer. Also das ist ja auch eigentlich mittlerweile auch eine totale Soap, aber Hochglanz-Soap und hat geile Elemente und ganz tolle Figuren stellenweise. Und deshalb freue ich mich total, dass Scandal wieder läuft. Ist wahrscheinlich so ein bisschen die, da krabbelt man zurück von der Realität so ein bisschen weg und das gefällt mir da ganz gut. Und immer noch This Is Us, also da habe ich ja schon, ich glaube, an Weihnachten total drüber gelobt und das geht so gut weiter, ja.
Mir fällt gerade noch was ein. Ich bin am 21. und 22. März auf der CeBIT. Falls da einer unserer geschätzten Hörer ist und ein Autogramm haben will, meldet euch.
Soll er sich mal mit uns in Verbindung setzen. So, dann soll es das auch gewesen sein für diesen Podcast. 3 interessante Serien. Lass uns mal dabei, ohne die es näher irgendwie zu ranken oder in irgendeine Richtung zu quetschen. Man sollte auf alle Fälle zumindest mal reinschauen bzw. die Trailer angucken und sich dann selbst ein Bild machen. Und ich muss sagen, wie gesagt, The OA mit offenem, wie sagt man so, mit offenen Auges bzw. mit etwas offener Art daran gehen. Ich finde die eigentlich wirklich gut, bis zum Ende geschaut, kommt selten vor. Und Falling Water kommt so in die gleiche Schiene, wobei ich erstmal gucken muss, wie es weitergeht nach der 2., 3. Episode, ob es dann so bleibt. In diesem Sinne soll es das auch gewesen sein. Natürlich One Day at a Time müsst ihr gucken, weil 9 Punkte von Anne-Marie ist schon ein Gütesiegel für sich. So, dann soll es das gewesen sein. Bis zum nächsten Mal, was beim nächsten Mal drankommt, weiß ich gar nicht. Ich gucke mal, ob irgendwas Dokument schon steht. Ansonsten lasst euch überraschen. Da steht schon was drin. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
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 www.fortsetzungfolgt.net